Guten Morgen. Moin, ihr beiden. Ja, ich freue mich sehr, heute Morgen hier sein zu dürfen. Und ganz offen gestanden ist mir heute Morgen erst so ganz richtig klar geworden, dass Ewigkeitssonntag ist. Im Gegensatz zum Norbert, der hat eben gesagt, früher hat man einen anderen Bezug dazu gehabt, ist es bei mir anders. Ich hatte noch nie einen dazu. Und ich habe das auch immer abgespeichert unter Totensonntag. Also wer jetzt meint, dass oder sich irgendwann der Predigt fragt, wann kommt er denn endlich zum Thema, was doch heute am Sonntag so dran ist, der wird wahrscheinlich enttäuscht werden, weil da gibt es keine Parallele dazu. Oder vielleicht doch, habe ich eben gedacht, weil es ist ja schon so, dass wir in einer total schwierigen Zeit leben. Und ich glaube, es ist sogar eine Tatsache, dass Menschen schon immer in einer schwierigen Zeit gelebt haben. Heute ist es natürlich ein bisschen anders, weil wir teilen jede schwierige Zeit und jedes schwierige Erlebnis auf der ganzen Welt mit allen anderen, weil wir immer gut informiert sind, zumindest mal, wenn wir Nachrichten lesen. Also jeder auf der Welt bekommt irgendwie auch das Leid auf der ganzen Welt mit. Und doch habe ich den Eindruck, dass es irgendwie gefiltert ist. Wir bekommen unsere Informationen von vielen unterschiedlichen Nachrichtensendern, da ist natürlich auch irgendwelche Interpretationen drin, logischerweise. Oder wir bekommen unsere Informationen, und das finde ich eigentlich noch schlimmer, von den sogenannten sozialen Netzwerken. Ich habe da ein bisschen was Witziges gesehen, wenn man drüber lachen will. Im Rahmen der amerikanischen Präsidentenwahl habe ich so ein kurzes Interview gesehen mit einer wirklich total aufgeregten Frau. Die war richtig aufgebracht. Man bekam auch schnell nicht nur den Eindruck, sondern auch die Bestätigung, dass es eine republikanische Wählerin war, also ein echter Fan von Donald Trump. Ist aber gar nicht so wichtig in diesem Beispiel. Jedenfalls schrie diese Dame dem Reporter ins Mikrofon, dass die Wahl gestohlen sei. Das ist ja jetzt nichts Besonderes, das haben wir, glaube ich, schon mal gehört. Aber entgegen dem amtierenden Präsidenten hatte sie auch einen Beweis dafür, warum die Wahl gestohlen ist, weil sie hat dann verwiesen auf ein Video, was sie im Internet gesehen hat. Dort wurden nämlich gezeigt, so hat sie erzählt, dass Wahlhelfer Stimmen separiert haben von Donald Trump und dann geschreddert. Und das hat sie in diesem Video gesehen und hat sofort empört gefordert, dass diese Menschen eingesperrt werden, die das getan haben. Und man hatte nicht den Hauch eines Zweifels, oder sie hatte nicht den Hauch eines Zweifels daran, dass das, was sie da gesehen hat, auch gestimmt hat. Weil es ja so gut in ihre Welt gepasst hat. Das war genau das, was sie sehen wollte, deswegen wollte sie das auch unbedingt glauben. Aber vielleicht sollten wir innerlich nicht so wirklich darüber schmunzeln, weil ich frage mich, ob das nicht bei uns manchmal auch so ist. Es kommt nämlich, glaube ich, auch gerade bei uns in christlichen Kreisen immer wieder vor, dass wir Nachrichten weitergeben und übernehmen, ohne sie vorher geprüft zu haben. Ich hatte da ein Beispiel in der letzten Woche, vielleicht hat das jemand von euch mitgeschnitten, ich hoffe nicht. Jedenfalls habe ich da ein Video geschickt bekommen von einem deutschen Ehepaar aus Bayern, glaube ich, ist doch nicht so wichtig, wo die herkamen. Jedenfalls hatten die einen Eindruck, haben zum Fasten und Beten aufgerufen, was ja erstmal grundsätzlich gut ist. Grund war aber das verabschiedete Gesetz zur epidemiologischen Lage am vergangenen Mittwoch. Da kann man jetzt sehr unterschiedlicher Meinung sein und ich will jetzt auch weder für noch dagegen was sagen, aber das, was mich wirklich schockiert hat, war, dass in diesem Video Dinge gesagt wurden, die falsch waren. Die falsch waren, aber wirklich falsch. Ich habe gerade nach einem anderen Wort gesucht, ich dachte, ich bleibe mal dabei. Und gerade witzig, die eine hat mir heute Morgen beim Frühstück erzählt, die Thema Impfen, anderes Beispiel, da wird dann im Internet gepostet, dass ja der Impfstoff bisher nur an Tieren verwendet worden sei. Und so gibt es einfach Lügen und Halbwahrheiten, die wir hören und die wir auch weitergeben. Und das ist so eine Botschaft, hat auch nicht wirklich was mit der Predigt heute zu tun, dass ich glaube, wir sollten wirklich gut prüfen, was wir sehen, bevor wir das weitergeben. Manchmal wäre ja auch es gar nicht so schlimm, wenn wir Wahrheiten weitergeben, die stimmen sowieso nicht oder die vielleicht nur drei Viertel stimmen oder so. Aber das Problem ist ja, dass Nachrichten, wenn wir über Nachrichten reden, die ja so eine Eigenschaft haben, zumindest mal die Top-Nachrichten, nämlich je schlimmer sie sind, desto besser aus Sicht der Nachrichtenmacher. Und so geht uns das ja auch. Ja, je dramatischer, was ich gehört habe, umso lieber erzähle ich das dann weiter. Also je blutrünstiger, angstmachender, je zukunftszerstörender Nachrichten sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die auch in der Tagesschau oder in Heute oder in RTL aktuell sieht. Nur schlechte Nachrichten sind aus Sicht der Medien so richtig gute Nachrichten. So ist mein Eindruck, aber ich glaube, es gibt auch einen entsprechenden englischen Satz dazu. Only bad news are good news, also nur schlechte Nachrichten sind wirklich gute Nachrichten. Und das ist ja auch in der Zeit, in der wir momentan leben, in der Pandemie, die ja auch schon, also wir warten ja auch schon 15 Jahre darauf, endlich ist es passiert, nicht anders. Richtig passend, angstmachend, zukunftszerstörend. Und so nagen diese Nachrichten auch an uns als Christen und machen natürlich auch Angst. Und einige kommen damit besser zurecht und andere vielleicht nicht so. Also auch in unserer Gemeinde sind die Meinungen dazu ganz unterschiedlich, der Umgang damit ist unterschiedlich. In dieser unsicheren, schnelllebigen Welt, in der die Nachrichten von heute eigentlich schon wieder alt sind, habe ich mich da gefragt, wie sollten wir denn eigentlich unser Leben gestalten als Christen? Auf was können wir uns besinnen? Was kann uns denn trösten, wenn wir unsicher sind? Wenn wir Angst haben, auch wenn wir uns fragen, was läuft denn jetzt hier eigentlich ab? Oder wenn wir fassungslos sind von dem, was uns gerade im Moment passiert. Und da ist ja die Pandemie, in der wir jetzt irgendwie schon lange leben, eher nur eine Nachricht. Das Leben geht ja weiter und es gibt auch andere Dinge, die wirklich Potenzial haben, uns auf der Bahn zu werfen. An was halten wir uns fest, wenn die langen Nächte, die wir verbringen, wirklich dunkel sind und uns die Gespenster der Angst und der Unsicherheit einholen? Und wenn wir uns alleine fühlen und wir vielleicht keine Hoffnung mehr haben? Ich möchte heute Morgen reden über real good news, über wirklich gute Nachrichten. Weil ich glaube, dass wir wirklich gute Nachrichten unbedingt nötig haben und brauchen. Und das möchte ich tun auf der Basis von Gottes Wort, der Bibel. Und damit das eine Chance hat zu gelingen, möchte ich jetzt noch kurz mit uns beten und den Herrn um seinen Segen bitten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich danken dafür, dass wir heute Morgen hier Gottesdienst feiern dürfen. Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir vor einigen Wochen wirklich Angst davor hatten, dass wir keine Gottesdienste mehr feiern dürfen, so wie wir das in diesem Jahr schon erlebt haben. Ich möchte dir danken dafür, dass das nicht so gekommen ist, dass es heute nicht so ist. Und dafür danken, dass wir heute ja, auf dein Wort hören können und dich anbeten können. Und ich möchte dir danken dafür, dass, denn das hast du versprochen, dass du mitten unter uns bist. Und ich möchte dich bitten, dass du dein Wort segnest, Herr, dass du mit uns sprichst und dass du uns heute was zu sagen hast. Amen. Vor einiger Zeit habe ich in der Bibellese den Lieblingspsalm meiner Frau gelesen. Einige von euch kennen den, die Doro zum Beispiel weiß das. Das ist der Psalm 91. Haben wir jetzt heute schon zum Eingang einiges davon gehört und ich glaube, die meisten von euch kennen ihn. Psalm 91. Mal gucken, das funktioniert super. Sabine, danke. Und ich dachte daran, dass dieser Psalm für uns doch wirklich gute Nachrichten enthält. Ihr wisst, dass mir persönlich, beruflich bedingt das Gesundheitswesen nahe liegt und ich dachte, so im Vergleich darauf hin, das ist doch die Medizin, die wir gegen die Corona-Panik benötigen. Denn wenn wir ehrlich sind, brauchen wir Ermutigung. Ich hatte anfangs schon gesagt, dass wir ja natürlich in einer sehr schweren Zeit leben. Es fällt uns allen mehr oder weniger schwer, in diesen Zeiten nicht fortgerissen zu werden von Angst und Panik. Der Virus, der Angst, der Panik, der Hysterie angesichts all des Trubels, den wir erleben und all der Unsicherheit, mit der wir jeden Tag konfrontiert sind. Und dieses Virus verbreitet sich rasant schneller, also das Virus der Angst meine ich, als das SARS-CoV-2-Virus an sich. Und damit wir und damit du und ich nicht davon getragen werden, sondern friedvoll und ruhig und mit Gottvertrauen auch diese Krise durchstehen, brauchen wir etwas, was wir in dem heutigen Bibeltext finden werden. Wir brauchen so etwas wie eine himmlische Medizin, ein übernatürliches Gegenmittel. Wir benötigen einen göttlichen Impfstoff gegen die Krisenpanik. Und diesen Impfstoff finden wir unter anderem im Psalm 91. Und einige meiner Gedanken möchte ich heute Morgen dazu mit euch teilen. Den Text hatte ich euch mitgebracht, absichtlich entgegen meiner sonstigen Vorlieben von Luther, wobei ich gedacht habe, dass ich glaube, die meisten erinnern sich genau an diese Worte und können viel damit anfangen. Überschrieben ist dieser Text mit unter Gottes Schutz. Ich fand die Überschrift noch schöner, Gott lässt uns nicht im Regen stehen. Wer kann, ist nicht so ganz groß, kann es mitlesen, ich lese es uns aber auch nochmal vor. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Dass du nicht erschrecken musst vor den Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn 1.000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Ja, du wirst mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist seine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Haus nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und jungen Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihm zeigen mein Heil. In der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich unter anderem einen für mich ganz spannenden Ansatz in einer Andacht oder in einer Predigt im Internet gefunden. Und zumindest mal die Oberpunkte haben mir sehr gut gefallen. Warum, versteht ihr gleich. Und die habe ich mir jetzt einfach mal geklaut. Also ich mache heute mal so eine Drei-Punkte-Predigt, so wie die früher mal vom Kronberg gewohnt war. Peter hat das ja nie weitergeführt. Unter Gottes Schutz. So, ich habe euch drei Dinge mitgebracht und das war zu schnell. Nämlich einmal, was ist die Medizin und wofür wird sie angewendet? Fragezeichen. Wenn wir dann wissen, was die Medizin ist, müssten wir auch wissen, wie wir die einnehmen. Deswegen die zweite Frage, wie ist diese Medizin einzunehmen? Und, vielleicht nicht ganz unwichtig, wenn wir von Medizin reden, wie wirkt die Medizin? Gut, was ist die Medizin und wofür wird sie angewendet? Wenn das Symptom die Corona-Panik ist, so wie ich das eben schon mal gesagt habe und alles, was damit zusammenhängt, dann ist das Gegenmittel gegen diese Panik und sonstige Ängste im Leben sich geborgen zu fühlen. In der Allmacht Gottes und Zuflucht zu finden unter seinem Schutz. Und das ist die Hauptaussage dieses gesamten Psalms. Und das fängt gleich in Vers 1 an. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Mit anderen Worten, im Schatten des Allmächtigen Gottes, im Schutz des Höchsten, da sind wir sicher. Gott wird hier durch viele wunderbare Bilder beschrieben, als ein Ort der Zuflucht, einem Ort, zu dem man hinflüchtet und Schutz findet, wenn man in Gefahr ist. In Vers 2 wird Gott als eine Burg, eine Festung bezeichnet, also als ein Ort, der einen vor Angriffen schützt, in dem man sich zurückziehen kann, in dem man sich sicher weiß. Vielleicht für uns hier nicht so ganz wichtig, aber da, wo es heiß ist, ein besonderer Aspekt. Dieser Ort spendet Schatten. Und Schatten zu haben, kann überlebenswichtig sein in gewissen Regionen. Wenn es uns sprichwörtlich zu heiß wird, sind wir dankbar, wenn wir einen Ort im Schatten finden, an dem es kühler ist. In Vers 4 beschreibt der Psalm ein weiteres Bild, das den ultimativen Schutz deutlich macht und verwendet dabei ein Bild aus dem Tierreich. Gott selbst bedeckt uns mit seinen Flügeln. Wir finden Schutz bei ihm, wie das Küken Schutz findet bei der Henne. Außerdem kommt zu dem schon beschriebenen Schirm noch der Schild mit dazu, der uns ebenfalls Schutz bieten soll. Besonders interessant finde ich, und deswegen hatten wir am Anfang dieses Lied gehört, dass Gott hier mit vier Namen beschrieben wird, die alle genau mit diesen Eigenschaften in Verbindung stehen. In Vers 1 wird Gott bezeichnet als El Elyon. Das bedeutet der Höchste, der Erhabene. Und ebenfalls in Vers 1 mit El Shaddai, der Allmächtige, der Genügende. In Vers 2 finden wir den Bundesgott, der Ich bin da Gott, Jahwe, und Elohim. Gemeint ist da der Schöpfergott, der Starke, der Einzige. Und das ist der Gott, an den wir glauben dürfen. Und hier wird auch ganz klar, um was für eine Art von Schutz es sich handelt, nämlich um den Größtmöglichen. Es gibt keine höhere Instanz. Und es gibt keine mächtigere Instanz. Die Zuflucht in Gottes Allmacht ist der unvergleichlich beste und stärkste Schutz, den wir überhaupt bekommen können. Es ist der höchste Schutz. Die beste Medizin und ein wirksames Gegenmittel gegen Panik und Angst im Leben. Und wenn diese Zeiten noch eins deutlich werden lassen, dann das, dass wir eigentlich wissen, zumindest mal, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wir haben unser Leben nicht unter Kontrolle. Und wie schnell kann so ein kleines, unsichtbares Virus in uns buchstäblich in die Knie zwingen? Wie schnell wird all meine scheinbare Sicherheit, an die ich vielleicht gestern noch geglaubt habe, auf die ich mich doch immer verlassen konnte, mir plötzlich unter den Füßen weggezogen? All die Zufluchtsorte, zu denen ich immer hinfliehen konnte, zerrinnen mir zwischen den Fingern wie Wasser. Finanzielle Absicherung, politische Stabilität, die Grundrechte, auf die wir so stolz sind, meine Gesundheit. Familie und Freunde können dann vielleicht auch nicht mehr für mich da sein. Mein Beruf oder meine Karriere steht vielleicht sogar auf dem Spiel, weil das Geschäft nicht mehr läuft oder nicht mehr laufen kann. Oder ich habe Kurzarbeit oder sonst was. Und plötzlich haben manche sogar Angst, nicht mehr genug Lebensmittel einkaufen zu können. Oder vielleicht noch schlimmer, kein Klopapier mehr. Auch die Information durch die Medien und die Wissenschaft ändert sich ja täglich. So dass man sich eigentlich nie so ganz sicher sein kann. Wie ist denn jetzt eigentlich die Lage? Ist es nicht das, was uns diese Krise gerade deutlich macht? Von heute auf morgen können alle unsere ach so sicheren Sicherheiten und Zufluchtsorte umgestoßen werden. Aber was mache ich denn jetzt? Was machen wir damit? Was ist denn mein Zufluchtsort? Wohin fließt du in der Krise? Worauf vertraust du, wenn alles wegzubrechen droht? Und an wen oder was hängst du dich? Auf wen oder was kannst du dich noch verlassen? Was gibt dir wirklich Halt? Wir brauchen den Schutz des Höchsten und wir brauchen den Schatten des Allmächtigen. Wir benötigen himmlische Medizin. Wenn du in dir diese Unsicherheit in der irdischen, materiellen, in den diesseitigen Dingen verspürst und zugleich die Sehnsucht nach dem hast, was Bestand und Sicherheit bietet, dann sieh es heute Morgen als eine Erinnerung Gottes an dich an. Er will dich mit diesem Psalm ermutigen, dass du bei ihm Zuflucht suchst, dass du zu ihm fließt, dass du dich ihm anbefiehlst, dass du dich unter seinem Schirm begibst und dass du ihm vertraust. In einem anderen Psalm, nämlich dem 25. lesen wir, die auf den Herrn harren, werden nicht zu Schanden. Wie ist die Medizin einzunehmen? Eine von mir zutiefst wahrgenommene Erkenntnis in dieser Krise ist die, dass sie deutlich bei uns genau das zeigt, was sonst nicht so zum Vorschein kommt. Das, was eher so unter der Oberfläche wabert. Und das meine ich jetzt sowohl positiv als auch negativ. Unter Druck kommt immer das zum Vorschein, was direkt unter der Oberfläche steckt. Das ist aber auch im Glaubensleben so. Dann kommt zum Vorschein, was wir wirklich glauben. Glauben wir wirklich, dass Gott unsere Zuversicht ist oder sagen wir das nur? Sind wir Fans Gottes oder sind wir Nachfolger? Es ist nämlich schon etwas anderes, wenn ich sage, der Herr ist meine allmächtige Zuflucht. Und wie hier im Psalm in Vers 2 steht, der Herr ist meine Zuflucht. Er ist meine Burg. Es ist mein Gott, auf den ich traue. Ich sage das. Ich bekenne das und ich spreche das aus gegenüber all der Angst und all der Not, in der ich gerade stecke. Glauben heißt nicht einfach nur, eine theologische Wahrheit auszusprechen und sie für wahr halten. Glauben ist eine Entscheidung. Glauben heißt, Gott zu vertrauen. Wir müssen nicht nur darüber reden, über die Medizin. Wir müssen sie auch einnehmen. Wir müssen sie in uns aufnehmen, inhalieren vielleicht und sie irgendwie in unser Herz-Kreislauf-System einschleusen. Es bringt nichts zu sagen, diese Medizin ist super, die hilft. Und sie zugleich nur liegen zu lassen und nicht einzunehmen, nicht aufzunehmen und nicht anzuwenden. Ein tröstender Vater kann nur dann ein tröstender Vater sein, wenn wir zu ihm in seine Arme fliehen und sich von ihm trösten lassen können. Wie so der natürliche Reflex eines Kindes ist, wenn es hinfällt, zu seinem Vater zu laufen. Aber es muss halt auch laufen. Und das bedeutet gerade für uns in Krisenzeiten, unsere Zuflucht ganz persönlich bei Gott zu suchen. Das ist ein persönliches Ding. Eine Burg ist nur dann eine sichere Zuflucht, wenn ich auch zu ihr hinfliehe. Oder wie es auch in den Versen 14 und 15 beschrieben steht, in denen Gott selbst das Vertrauen beschreibt. Weil er an mir hängt, weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Das ist es. Wir hängen an Gott. Wir klammern uns an ihn, weil er mich liebt. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt, lesen wir hier. Ein Wort, das persönliche Beziehung zum Ausdruck bringt. Dass wir ihn kennen, wie er ist, wie er heißt, was er tut und auch schon getan hat. Er ruft mich an, aber ich muss ihm antworten. Er ruft mich an. Gebet ist gelebter Glaube. Gott anrufen ist Ausdruck davon, dass ich wirklich auf seinen Schutz vertraue. Gebet ist das Inanspruchnehmen der Verheißung und der Versprechungen Gottes. Und an der Stelle sollten wir uns ganz persönlich diese Frage stellen. Hast du diese Medizin eingenommen? Oder liegt die irgendwo noch im Regal verstaubt rum? Hast du persönlich deine Zuflucht bei Gott gesucht? Zum Ausdruck gebracht, dass du an ihm hängst? Dass du dich auf ihn verlässt? Hast du ihn angerufen? Könnte es sein, dass wir so furchtsam und eingeschüchtert sind, weil wir überall hinrennen, nur nicht in die wirklich und ganz ehrlich in die Arme und die Zuflucht unseres allmächtigen Gottes? Und ich möchte uns gerade in dieser Zeit dazu einladen, darüber nachzudenken. Es ist nicht wichtig, wenn wir den Eindruck haben, dass wir unser Leben nicht mehr steuern können. Das konnten wir noch nie. Ich habe meine Frau, dass es eine schlechte Eigenschaft sei, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich fahre sehr gerne sehr schnell Auto. Bin leider ein bisschen limitiert, weil mein Auto nicht schneller als 230 fahren kann, aber ich fahre schon schnell, gerne schnell. Das tue ich aber nicht, wenn es neblig ist. Dann mache ich das schon langsam. Aber das, was ich euch heute Morgen hier für euer Leben sagen will, ist, tut genau das, wenn es neblig ist. Wenn ihr nicht wisst, wie es weitergeht, das spielt überhaupt keine Rolle. Lasst euer Lenkrad los, das Lenkrad eures Lebens, macht die Augen zu und gebt Gas. Ich verspreche euch, es wird sich lohnen. Wir sollten es unbedingt riskieren, dieses Steuerrad unseres Lebens wirklich loszulassen und Gott zu übergeben. Denn ich bin felsenfest überzeugt davon, dass das noch niemals ein Mensch bereut hat, weil ich überzeugt davon bin, dass diese Medizin wirkt. Wie ist die Wirkung der Medizin? So, jetzt kennt ihr die Medizin und ihr wisst, dass ihr sie persönlich einnehmen müsst. Bleibt noch die Frage, was bewirkt sie überhaupt? Was bringt mir der Glaube? Was bringt es mir, mich an Gott zu hängen und zu ihm zu fliehen? Wenn man diesen Psalm liest, finden wir etliche ganz außergewöhnliche Verheißungen, bei denen die denen zuteil werden, die unter dem Schirm des Höchsten sitzen. Er errettet mich, lesen wir in Vers 3, vor meinen Feinden, die mir auf der Lauer liegen, mir hinterhältig eine Falle stellen. Wenn ich mich bei ihm berge, dann brauche ich mich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor der Dunkelheit und vor der Finsternis, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor Angriffen, vor der Pest, die im Verborgenen umhergeht, vor der Seuche, die am Mittag wüstet. Das soll mal jemand sagen, Gottes Wort sei nicht aktuell. Wir lesen auch, dass Gott seinen Engel schickt, um uns zu bewahren auf unserem Weg, damit wir uns nicht wehtun. In den Versen 14 bis 16 alleine lesen wir, was Gott uns verspricht, wenn wir uns bei ihm bergen. Er errettet. Er schützt, er antwortet, er ist bei uns in der Not. Er befreit uns, er bringt uns zu Ehren. Kurz überlegen, unser Schöpfer bringt uns zu Ehren, kann man einen Moment drüber nachdenken, was das bedeutet. Er sättigt uns mit langem Leben, er lässt uns sein Heil schauen. So, und bis jetzt war es einfach, jetzt wird es schwierig für mich. Und jetzt kommt auch der schwierige Teil dieses Psalms. Das klingt doch alles super bisher, oder? Es ist eine tolle Botschaft. Und ich glaube auch daran. Es ist eine wirklich gute Botschaft. Und ich unterstelle jetzt mal vielen von euch, weil ich euch gut kenne, dass ihr genau das mehr oder weniger in eurem Leben gelebt habt. Trotzdem lesen wir hier, 1.000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Alle um dich herum wird es treffen, dich aber nicht. Oder in Vers 10, auch ganz pauschal und universal, also allgemein gültig: Der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt, so begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Glaube an Gott, vertraue auf ihn alleine, so wird dir nie wieder, auch nur ein einziges Mal, Unheil und Leid widerfahren. Nimm die Medizin des Glaubens ein und du bist für immer immun gegen alles Leid. Heißt das, wenn ich an Gott glaube, kann mir nichts zustoßen? Also dann bin ich unverwundbar im Krieg und alle Widrigkeiten und Feinde, die werden mir einfach aus dem Weg geräumt, so dass mein Fuß niemals an einen Stein stößt oder ich stolpere. Ich bin unantastbar, unverwundbar, unsterblich. Und wenn man diesen Psalm genau in diesem Zusammenhang liest, dann kann diese Ansicht gläubige Menschen in eine echte existenzielle Glaubenskrise bringen. Aber da steht es doch. Und ich habe es uns vorgelesen, zweimal jetzt schon, mindestens. Da steht es doch. Und jetzt trifft es mich doch. Was habe ich falsch gemacht? Ich glaube nicht, dass ich den Mut gehabt hätte, über diesen Psalm zu predigen, zumindest mal über diesen Teil des Psalms. Ich hätte jetzt ja auch eben schon mal Schluss machen können, wenn ich nicht genau zu diesem Thema eine tiefgreifende Erfahrung machen musste. Und jetzt bin ich ja doch schon älter und kann sagen, eigentlich sogar mehrere. Ich hatte erzählt, dass es Daniels Psalm ist. Ein Psalm, der sie ihr Leben lang begleitet hat, schon seit Kindestagen an. Und sie gehört auch zu den Menschen, von denen ich weiß, dass sie ihn gelebt hat und auch heute noch lebt. Und es war immer noch ihr Psalm, als sie ihre Krebsdiagnose bekommen hat mit 33 Jahren. Das war eine der größten Herausforderungen in unserem Leben und das spürt ihr mir jetzt auch an. Wie konnte das sein? Wo waren denn da die Engel? Wenn die Dani fragen würdet, dann würde sie euch eine Antwort darauf geben. Sie würde sagen, in dieser Situation sah ich Jesus auf dem Stuhl in meinem Krankenzimmer sitzen. Und sie würde sagen, dass es an ihm lag, dass es sich nicht wirklich wehgetan hat. Und das sage ich auch. Daher auch der Hinweis in Vers 15, dass Gott bei uns ist in der Not. Und das kann man erleben. Und wenn man es mal erlebt hat, dann kann man es nur schwer beschreiben. Das geht mir zumindest so. Und trotzdem möchte ich, und trotzdem, trotz dieser schlimmen Lebenskrisen, möchte ich auf diese Erfahrung niemals verzichten. Also ich würde lügen, wenn ich sage, das will ich gerne nochmal erleben. Das ist nicht so, wenn man was Tolles erlebt hat und sagt, hey, jetzt nochmal. Aber ich würde nicht darauf verzichten wollen. Gott verspricht uns Geborgenheit und Schutz, wenn wir ihm vertrauen. Wir werden nicht immer alles verstehen, aber wir können darauf vertrauen, dass uns nichts von Gottes Liebe trennen kann. Und manchmal wird im Rückblick klar, wie Gott geholfen hat oder wie er beschützt hat oder wie er mich vielleicht von einem falschen Weg bewahrt hat. Viele von euch kennen bestimmt das Lied I've never promised you a rose garden. Übersetzt, ich habe dir niemals einen Rosengarten versprochen. Das stimmt jetzt aber nicht, theologisch übertragen auf Gottes Absicht. Eigentlich, grundsätzlich. Denn uns einen Rosengarten zu versprechen, Das war immer Gottes Plan. Deswegen beginnt die Menschheitsgeschichte im Paradies. Aber wir haben uns anders entschieden. Adam und Eva haben sich damals anders entschieden. Und wir, zumindest mal ich, entscheide mich jeden Tag ebenfalls anders. Die Wahrheit ist anders, weil wir so sind, wie wir sind, werden uns diese Schicksalsschläge immer wieder ereilen. Wir haben uns dazu entschieden. Und Jesus hat uns nie versprochen, von allem Leid hier auf der Erde zu erlösen. Was aber gewiss ist, er hat uns durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung vor etwas viel Schlimmerem bewahrt. Von unserer Schuld und unserer Sünde. Und das ist eigentlich der schlimmste Virus der Menschengeschichte, der uns alle verdirbt und krank macht. Übrigens, zum Nachlesen für heute Nachmittag, Jesus selbst wurde vom Teufel mit Sätzen aus diesem Psalm versucht, nachzulesen in Matthäus 4. Dieser Psalm ist kein magischer Schutzpsalm, der, wenn wir ihn dreimal täglich aussagen, die Eigenschaft bekommt, dass er uns vor jedem Leid bewahrt. Er ist ein Aufruf und eine Erinnerung an Gottes schützende Hand über uns und hinter allem. Er ist ein Mutmacher in schwierigen Zeiten. Er ist ein Mutmacher in allen Zeiten. Er ist ein Hinweis darauf, dass es immer Hoffnung gibt. Hoffnung gibt es immer. Er ist aber auch ein Aufruf, sich in seine Arme zu flüchten und in seinen Armen Trost und Zuversicht und Hoffnung zu finden in und durch und trotz allem Leiden. Und er ist vor allem die Erinnerung an Jesus Christus. Jesus ist die Medizin, die wir im Glauben, im Hier und im Jetzt schon einnehmen können. Die uns nicht immun macht gegen alles Leiden, aber die uns immun macht gegen die Hoffnungslosigkeit. Gegen die Verzweiflung, gegen Panik und gegen Überängstlichkeit. Was kann uns denn eigentlich noch passieren? Uns Christen geht es also nicht unbedingt oder sogar automatisch besser in der Hungersnot, in Krankheiten und Krisen. Aber was wir haben ist die Zusage Gottes, dass kein Unheil dieser Welt so absolut und vernichtend es auch sein mag, dass kein Unheil dieser Welt uns trennen kann von der Liebe Gottes in Christus, die in Christus erschienen ist. Ich komme zum Schluss. Diese Gewissheit und Aussicht ist die himmlische Medizin, das übernatürliche Gegenmittel, der göttliche Impfstoff gegen die Krisenpanik. Sie wird uns ruhig und gelassen machen, aber nur dann, wenn wir sie auch einnehmen. Und ich meine das nicht fahrlässig und ich meine das auch nicht naiv. Wir werden friedevoll, zuversichtlich und hoffnungsvoll werden. Und das ist das, was wir brauchen in diesen Tagen. Lasst uns Zuflucht suchen, uns unter die Flügel des Allmächtigen flüchten. Berge dich in dieser Liebe Jesu und in der Hoffnung auf ein ewiges Leben in Herrlichkeit. Denn das wird dich befreien vor Panik und Angst. Und wenn wir wirklich in dem Sinn hoffnungsvoll und ermutigt sind, dann können wir das vielleicht auch ausstrahlen in diese Welt, die von Panik und von Hoffnungslosigkeit und von Mutlosigkeit so erfüllt ist. Amen.